ARD Sounds.
Mit dem Krieg gegen Iran hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ein großes Ziel erreicht. Was kann er jetzt gewinnen? Und welches Risiko geht er ein? ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet aus Tel Aviv über die aktuelle Lage. Mit ihm besprechen wir, wie es Netanyahu gelungen ist, Donald Trump vom gemeinsamen Militärschlag zu überzeugen und was für die Sicherheit Israels und der Region jetzt auf dem Spiel steht. Herzlich willkommen, hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Mittwoch, der 11. März. Hallo nach Tel Aviv, hallo Jan.
Hey, hallo.
Bei der Frage, wie es zum jüngsten Iran-Krieg kommen konnte, fällt immer wieder ein Name: Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. Wie schätzt du seinen Einfluss auf diesen Krieg ein?
Ich erinnere mich da an eine Szene, das war im letzten Juli, Juli 25. Da saßen die beiden im Weißen Haus an einem großen Tisch mit ihren Delegationen und dann überreicht Benjamin Netanyahu Donald Trump einen Zettel.
So, I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. And you should get it.
Also das ist ein formales Schreiben des israelischen Regierungschefs und das richtet sich an das Nobelpreiskomitee. Und da schlägt sozusagen, und das kann er ja tun, Benjamin Netanyahu diesem Komitee Donald Trump für den Friedensnobelpreis vor. Und Donald Trump ist natürlich total geehrt und gerührt auch ein bisschen.
Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much.
Dazu muss man wissen, das ist etwas, was Donald Trump wirklich will. Das sagt er immer wieder, dass er den Friedensnobelpreis schon längst verdient hätte, dass er überall Frieden auf der Welt geschaffen hätte. Und das ist eben auch eine Dankesgeste von Benjamin Netanyahu an Donald Trump. Das ist das Ziel, ihm sehr zu schmeicheln. Netanyahu weiß sehr genau um die Eitelkeiten von Donald Trump, um das, was er will. Und das ist natürlich aber auch ein Mittel der Manipulation, indem er ihn lobt, indem er ihn als Friedensfürst darstellt.
Man muss ja dazu sagen, dass die Szene, die wir da gerade gehört haben, absolut absurd ja auch ist. Also dass quasi ein einzelnes Blatt Papier das ganze nächste Zeitgeschehen prägen kann.
Da ist natürlich mehr dabei als ein Blatt Papier. Dazu gehört dann auch tatsächlich Abstimmung, nicht nur dieser beiden Männer, sondern auch Abstimmung auf militärischer Ebene. Auf allen möglichen Ebenen findet da ja ganz viel Austausch und Kontakt statt. Aber das Entscheidende ist, dass diese Beziehung funktioniert. Netanyahu ist der internationale Regierungschef, den Donald Trump am häufigsten getroffen hat. Also seit er ins Amt gekommen ist, im Januar 25, haben die beiden sich 7-mal gesehen. 6-mal ist Netanyahu in die USA gereist. Er war sogar privat in der Residenz von Donald Trump in Mar-a-Lago in Florida und hat sogar Silvester gefeiert mit dem US-Präsidenten. Das letzte Silvester haben sie zusammen verbracht. Und einmal war Donald Trump hier auch in Israel und hat eine Rede vor der Knesset gehalten. Und interessanterweise gegen Netanyahu laufen hier Prozesse wegen Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit. Und Donald Trump hat in dieser Rede auch Partei ergriffen, ganz klar für Benjamin Netanyahu. Er hat den Staatspräsidenten Yitzhak Herzog hier in Israel aufgefordert, dass Netanyahu begnadigt werden soll.
Hey, I have an idea, Mr. President. Why don't you give him a pardon?
Es kommt immer wieder. Und da sieht man eben auch Donald Trump will was Gutes für Benjamin Netanyahu tun. Die beiden haben eine persönliche Beziehung.
Interessant, wie sehr da Emotionalität wirkt. Netanyahu will also unbedingt diesen gemeinsamen Krieg Israel und USA gegen den Iran. Warum ist das eigentlich so, Jan?
Dazu muss man wissen, wie Benjamin Netanyahu tickt. Also seit er politisch aktiv ist, seit den 70er, 80er Jahren, ist für ihn der Iran, das Regime dort, das ultimative Böse. Und er sieht die totale Bedrohung für den Staat Israel im Iran. Und dass das so ist, das zieht sich durch seine ganze politische Karriere. Also immer wieder weist er darauf hin, immer wieder hat er das an die Wand gemalt, dieses Bild. Das macht er übrigens auch bei öffentlichen Auftritten. Also zum Beispiel bei seinen diversen Auftritten vor den Vereinten Nationen hat er immer wieder vor der Bedrohung des Iran für Israel gewarnt. Also da hat er dann zum Beispiel Landkarten hochgehalten und dieses diese Einkreisung Israels durch den Iran und seine Verbündeten in krassen Bildern aufgemalt.
It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. And if you think this dark map is only a curse for Israel, if you think that, then you should think again.
Er hat manchmal Geschossteile präsentiert.
Here's a piece of that Iranian drone, or what's left of it after we shot it down. I brought it here so you can see it for yourself.
Der hat manchmal tatsächlich mit so einer Art kleinen Atombombe symbolisch da gewinkt und hat eben auch diese Bedrohung durch das iranische Atomprogramm dort dargestellt. Also das ist eine, ich würde sagen, Obsession von Benjamin Netanyahu, diese Bedrohung durch den Iran. Und auf der anderen Seite ist diese Bedrohung natürlich, wie wir jetzt auch sehen, auch sehr real zum Teil für Israel.
Es gibt ja immer wieder Drohungen aus dem Iran. Wie ist das eigentlich in Israel generell, in der Bevölkerung? Kommt dieses Bedrohungsgefühl auch an?
Dadurch, dass das den Menschen hier seit Jahrzehnten so eingehämmert wird, wird das gar nicht mehr in Frage gestellt. Also vor dem Beginn dieses Krieges zum Beispiel, das hat sich ja Wochen vorher aufgebaut, da war die Frage in der israelischen Bevölkerung gar nicht mehr, ist das ein sinnvoller Krieg, sondern es war nur noch die Frage, wann soll das stattfinden? Und diese Bedrohung, die hier an die Wand gemalt wird, sozusagen, die besteht aus drei Teilen. Das eine ist das iranische Atomprogramm. Dazu gibt es ja verschiedene Angaben. Das ändert sich auch immer. Wie nah ist das Regime in Teheran dran an der Atombombe? Da bekommen wir auch immer verschiedene Angaben. Da hieß es eine Zeit lang mal, jetzt dauert es noch 2 Jahre, dann nur noch wenige Wochen. Vor dem letzten Krieg im Juni, da hieß es nur noch wenige Tage bis zur Atombombe. Also die Angaben sind da auch unterschiedlich. Aber klar, es gibt ein iranisches Atomprogramm, was Anreicherung durchführt von Uran. Und diese Anreicherung dient, weil sie eben so hoch ist, auf keinen Fall nur zivilen Zwecken. Also dieses Programm ist real und dass das Regime eine Atombombe bekommt, das ist eine Gefahr. Das Zweite, das sind die Verbündeten, Stellvertretermilizen oder Proxys in der Region, die auch um Israel herum aufgebaut wurden mit iranischer Unterstützung. Da haben wir die Hamas, die hatte Beziehungen zum Iran und wurde dort unterstützt. Und auch dadurch war es der Hamas möglich, diesen Angriff am 7. Oktober 2023 durchzuführen. Da gibt es die Houthi-Rebellen im Jemen, die auch immer wieder jetzt in den letzten Jahren auf Israel Raketen abgefeuert haben. Und als größte Bedrohung im Norden an der Grenze, und da sehen die Menschen jetzt auch, wie gefährlich das ist, da fliegen Raketen, Drohnen. Und dann die dritte große Bedrohung, und das erleben die Menschen jetzt hier in Israel ja tatsächlich jeden Tag, die besteht im Raketenprogramm des Iran. Und wir leben jetzt hier in einer Situation, wo es jeden Tag Alarm gibt. Kann auch sein, dass wir jetzt hier unterbrochen werden in unserem Gespräch, dass es Alarm gibt und dass wieder Geschosse aus dem Iran abgefeuert werden. Das sind zum Teil ballistische Raketen, normale, will ich mal sagen, aber mit großer Sprengladung. Es gab hier direkte Treffer, die habe ich mir angesehen. Da sieht man dann wirklich große Zerstörung. Es wird aber auch Streumunition eingesetzt, die dann in einem großen Radius tatsächlich auch sehr gefährlich sein kann und die international geächtet ist. Also dieses Raketenprogramm ist auch eine ganz reale Bedrohung für Israel. Und dieser Krieg dient natürlich dazu, diese drei Bedrohungen, Atomprogramm, Stellvertretermilizen und Raketenprogramm auszuschalten, möglicherweise zu eliminieren.
Hast du eigentlich Angst, da zu sein gerade?
Ich muss aufpassen natürlich. Wir sind hier jetzt nicht mehr im normalen ARD-Studio. Wir haben das verlegt, weil das ziemlich nah am Verteidigungsministerium ist. Der Iran greift eben auch militärische Ziele an und da haben wir uns nicht sicher gefühlt. Wir sind umgezogen in ein Hotel mit einem dicken Bunker und in den gehen wir immer rein, mehrmals am Tag. Das ist normal. Ich war im Norden Israels, nahe der Grenze zum Libanon und da kann man dann wirklich den Krieg aus der Nähe erleben. Da hat man nicht viel Zeit, weil die Drohnen und die Geschosse, die da abgefeuert werden, die brauchen nicht lange und da muss man dann sehr, sehr schnell sein im Bunker. Auf der anderen Seite, wenn man das vergleicht mit dem Kriegsgeschehen in der ganzen Region, also zum Beispiel im Libanon, da sind hunderttausende Menschen auf der Flucht, die haben keine Schutzräume. Im Iran sind weit über 1000 Menschen schon gestorben. Da gibt es auch viele, viele Angriffe natürlich. Und die Menschen dort sind auch nicht richtig geschützt vor diesen Angriffen. Im Vergleich dazu ist das hier eine in Anführungsstrichen komfortable Kriegssituation. Aber klar, das zehrt an den Nerven und wir müssen aufpassen.
Israel steckt ja doch noch tief in den Folgen vom 7. Oktober und auch vom Gaza-Krieg. Was verspricht sich denn eigentlich Netanyahu davon, diese neue Front jetzt aufzumachen?
Benjamin Netanyahu hat ja ziemlich schnell nach dem 7. Oktober auf Angriff geschaltet und hat einen heftigen Krieg gegen den Gazastreifen, gegen die Hamas dort gestartet. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet und der hat krasse Folgen dort natürlich für die Menschen auch. Auf der anderen Seite hat er gesagt, ich werde das Gesicht des Nahen Ostens verändern.
Es kommt auf. Es kommt,
und das bezog sich eben nicht nur auf den Gazastreifen, sondern tatsächlich auf die gesamte Region. Und er hat den 7. Oktober nicht nur als totale Katastrophe für Israel erkannt, sondern sehr schnell auch als eine Chance, hier die Sicherheitslage für Israel zu verbessern, trotz dieser Katastrophe, die es gab. Mit den vielen, vielen Toten, den Geiseln auf israelischer Seite. Und das betreibt er seitdem. Und das betreibt er inzwischen seit letztem Jahr, im Juni der erste Krieg und jetzt eben dieser neue Krieg auch gegen den größten Gegner aus seiner Sicht, nämlich gegen den Iran.
Was meint er damit, wenn er sagt, er werde das Gesicht verändern? Also wie stellt er sich das dann vor?
Er denkt, wenn er über Israel nachdenkt, vor allem an Israels Sicherheit. Er will sich auch inszenieren, oder das tut er schon seit Jahrzehnten eigentlich, als Mr. Security, als der, der für Israels Sicherheit steht. Und er wird sicherlich, wenn er jetzt wieder bei der Wahl antritt, in diesem Jahr haben wir ja eine Wahl, wird er sich inszenieren als der, der Israels Sicherheit verbessert hat. Er wird sagen, Israel steht sicherer da, besser und stärker in der Region als vor dem 7. Oktober 2023. Und dafür gibt es natürlich auch ein paar Argumente. Eben der direkte Angriff auf den Iran, auf das Regime, auf das Atomprogramm, auf die Raketen, die für ihn eben auch eine ganz klare Bedrohung für Israel dastehen. Und diese Bedrohung auszuschalten, das ist sein Ziel. Jetzt hat er es eben geschafft und das ist wirklich seine Leistung, Donald Trump, die USA an seine Seite zu bekommen und diesen Krieg gegen den Iran mitzukämpfen. Und das ist etwas, was hier in Israel sehr, sehr positiv gesehen wird, weil viele Menschen hier im Land tatsächlich diese Bedrohung auch so empfinden und weil sie es gut finden, dass diese Bedrohungen weniger werden.
Netanyahu versucht ja schon seit wirklich langer Zeit, wenn man mal zurückguckt in die jüngere Geschichte, die USA davon zu überzeugen, militärisch gegen Iran vorzugehen. Ja, auch schon in der Biden-Administration, in der Obama-Administration. Warum klappt das denn ausgerechnet jetzt?
Ich glaube, er hat das identifiziert als eine sehr, sehr günstige Gelegenheit. Und das liegt an verschiedenen Faktoren. Der erste ist natürlich Donald Trump, also den er gut bespielen kann, den er triggern kann, den er manipulieren kann und bei dem es jetzt gelungen ist, ihn auf seine Seite zu ziehen. Also zum Beispiel im letzten Juni schon, aber auch jetzt in diesem Krieg, er hat offenbar Donald Trump davon überzeugt, dass ein Krieg gegen den Iran, an dem sich die USA beteiligen, keine großen Kosten hat. Also dass der Iran schnell und hart zu treffen ist, dass auch die wirtschaftlichen Konsequenzen keine großen sein werden und dass es hier zum Nutzen der Region ist. Davon hat er Donald Trump überzeugt. Und dann gab es natürlich auch Geheimdienstinformationen, die dann geteilt wurden. Und nach allem, was wir wissen, war das beim letzten Treffen in Mar-a-Lago zwischen Weihnachten und Silvester so, dass darüber ganz konkret geredet wurde. Es gibt Berichte über Geheimdienstinformationen, zum Beispiel, dass es den Israelis gelungen ist, öffentliche Kameras in Teheran anzuzapfen und deren Videos nach Israel zu streamen und auszuwerten und dadurch so eine Art Bewegungsprofile zu erstellen über die Führungsspitze. Also indem man zum Beispiel Leibwächter von Ali Khamenei getrackt hat. Und mit diesen Informationen konnte man natürlich sagen, okay, jetzt trifft sich die Führung und wenn wir da einen ersten Schlag durchführen und da viele auf einmal töten und vor allem auch den obersten Religionsführer Ali Khamenei, dann haben wir schon mal einen ersten großen Erfolg erzielt. Und davon hat sich Trump überzeugen lassen.
Für mich wirkt das so, als wäre bei der Vorbereitung Netanyahu fast auf Augenhöhe mit den USA. Was weißt du darüber, wie eng die Abstimmung tatsächlich war?
Wir haben es in den letzten Wochen gesehen, was hier an Militärmacht tatsächlich zusammengezogen wurde. Also die USA haben ja nochmal einen zweiten Flugzeugträgerverband hergeschickt. Das ist nicht nur so ein großes Schiff, sondern das sind Begleitschiffe. Da ist möglicherweise auch ein U-Boot dabei. Und das ist ein Riesenaufwand, das Ganze hierher zu verlegen. Es sind Dutzende Tankflugzeuge hier in die Region beordert worden, Kampfflugzeuge, um diesen großen Angriff dann tatsächlich zu starten. Also jedes Kampfflugzeug, was von Israel startet, und es waren zum Teil 200 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft am Anfang, Jedes dieser Kampfflugzeuge muss auf dem Weg vom Iran oder zurück in der Luft betankt werden. Das ist eine Riesenlogistik, diesen Krieg so zu führen. Und das muss natürlich vorbereitet werden. Und das zeigt auch, das ist nicht einfach mal so angefangen worden, sondern da gab es eine monatelange militärische Planung. Das ist eng koordiniert. Es gab schon Anfang des Jahres mal hier die Sorge bei vielen Menschen, das hat sich zusammengebraut. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ja, das geht jetzt bald los. Aber tatsächlich stand dann offenbar vor allem Netanyahu wohl auf der Bremse und hat gesagt, nein, wir brauchen noch ein bisschen. Wir müssen auch die Fähigkeiten aufbauen, tatsächlich die Raketen aus dem Iran dann abzuwehren.
Jetzt, wo Netanyahu sein Ziel erreicht hat, die USA zu einem gemeinsamen Militärschlag gegen den Iran zu führen, was will er denn mit diesem Krieg überhaupt erreichen?
Es gibt tatsächlich ein Wort für die bisherigen oder früheren israelischen Kriege des letzten Jahrzehnts, will ich mal sagen. Das heißt auf Hebräisch Kisuach Deshe, also Rasenmähen, die Wiese mähen. Und das heißt, das bezog sich vor allem eben auf die kürzeren Kriege im Gazastreifen gegen die Hamas, dass man den Gegner kurz hält, wie man das Gras einer Wiese kurz hält. Immer wieder heftige, kurze Schläge durchführen, um die Bedrohung zu verringern, um den Rasen kurz zu halten. Und das in regelmäßigen Abständen. So hat Israel seine Kriege geführt. Und das hat sich natürlich geändert seit dem 7. Oktober. Da hat man tatsächlich einen langen Krieg gegen die Hamas geführt. Jetzt der Iran-Krieg ist auch ein anderer Krieg auf jeden Fall. Auf der anderen Seite könnte man sich natürlich fragen, ob die Logik von Kisuach Deshe, also Rasenmähen, nicht immer noch die gleiche ist. In dem Sinne, dass man tatsächlich nicht so sehr darüber nachdenkt, was muss man eigentlich grundsätzlich verändern? Müsste ich die Wiese umgraben, was Neues sehen oder vielleicht ein neues Regime, Stabilität irgendwie sichern und da was verändern, politisch auch? Sondern man denkt vor allem nur in Bedrohungsszenarien, in Sicherheitskategorien militärisch darüber. Das betrifft den Krieg im Gazastreifen gegen die Hamas. Da ist Israel ja auch erkennbar nicht interessiert an einer Ordnung danach, aber auch im Iran. Also da weiß Israel ja auch sehr genau, ein Regimewechsel ist nicht zu erreichen mit Luftschlägen. Am Ende geht es dann tatsächlich auf höherem Niveau tatsächlich doch wieder nur darum, den Rasen kurz zu halten, Bedrohung auszuschalten. Aber natürlich kauft man sich am Ende, wenn man es so sieht, nur Zeit bis zum nächsten Krieg.
Ja, eine Wiese wächst eben auch immer wieder nach. Das finde ich ja sehr interessant. Du hast gerade von Zielen auch gesprochen. Trump wird ja immer wieder auch vorgeworfen, dass er keine wirklich greifbaren Kriegsziele formuliert hat bisher. Offensichtlich, hast du jetzt gerade gesagt, ist das bei Netanyahu auch eben dieses Rasenmähen. Wie passt das denn überhaupt zur Agenda von Trump? Er wollte ja eigentlich keinen neuen Krieg anfangen, hat er zu Beginn seiner Präsidentschaft gesagt.
Ja, das stimmt. Und dann hat er gleichzeitig aber natürlich in Venezuela eingegriffen und greift jetzt hier massiv im Iran an, hat es im letzten Juni schon getan. Also Benjamin Netanyahu weiß natürlich auch, dass er mit Trump jemanden gegenüber hat, der total erratisch ist, der an einem Tag das eine sagt und am nächsten Tag das genaue Gegenteil. Das sieht man jetzt ja auch bei diesem Krieg. Also die Botschaften sind total unterschiedlich und ich glaube auch, dass Benjamin Netanyahu damit rechnet, dass Donald Trump sehr schnell seine Meinung ändern könnte. Und das ist auch der Grund, warum Israel diesen Krieg jetzt tatsächlich so heftig führt, weil Netanyahu genau weiß, das Zeitfenster könnte sich schließen, wenn Donald Trump seine Meinung ändert und die Geduld verliert. Und ich glaube, dass wenn Donald Trump sagt, Regimewechsel, und wenn Benjamin Netanyahu sagt, ein Regimewechsel im Iran ist möglich, dann ist das eher der Versuch nach außen, diesen Krieg irgendwie auch moralisch zu begründen, moralisch aufzuladen.
Regime-Change, das wurde ja oft versucht und hat oft noch größeres Chaos produziert. Inwiefern ist Netanyahu das möglicherweise bewusst?
Ich glaube, dass ein instabiler Iran ihm eigentlich nicht so unrecht wäre. Wenn es einen Regimewechsel gibt und wenn da neue Möglichkeiten entstehen, dann ist das vielleicht ein guter Nebeneffekt, aber ich glaube, das ist nicht das oberste Ziel. Wenn der Iran jetzt in einen Bürgerkrieg zerfällt, dann ist das zwar für die arabische Welt und möglicherweise auch für den Handel hier in der Region ein großes Problem, aber ich glaube nicht so sehr für Benjamin Netanyahu, der hauptsächlich eben in Sicherheitskategorien denkt. Und wenn es dann zum Beispiel große Flüchtlingsströme gibt, dann ist das ein Problem vielleicht für Europa. Wenn die Handelswege ein Problem sind, dann ist Israel auch nicht so sehr betroffen, weil man eben nicht so viele Industriegüter und dergleichen exportiert und dann auch über andere Wege. Also ich glaube, dass Benjamin Netanyahu damit ganz gut leben könnte, aber natürlich ist das für die Region hier insgesamt, wäre das eine Katastrophe. Wenn man Israels Sicherheit hier, und so tut es Netanyahu, nur militärisch sieht und nicht politisch, dann kommt man eben dahin, dass man isoliert ist hier in der Region. Und das ist so auf jeden Fall. Israel ist isolierter denn je. Es gibt zwar diese sogenannten Abraham-Abkommen mit einigen Ländern auch am Golf. Da war der Traum von Netanyahu, diese Abkommen noch auszuweiten, zum Beispiel eben durch Saudi-Arabien, eines der wichtigsten arabischen Länder. Aber das ist zurzeit gerade nicht auf der Agenda. Dadurch, dass Saudi-Arabien ja mit reingezogen wird durch Angriffe aus dem Iran tatsächlich auch in diesen Krieg, gibt es wenig Interesse von Saudi-Arabien, sich jetzt in dieser Situation mit Israel zu verbünden. Aber langfristig braucht Israel, um hier auch in der Region mehr verankert zu werden, braucht es natürlich auch Verbündete und nicht nur Krieg, sondern Kooperation mit vielen Staaten. Ich glaube, die Bereitschaft auf Seiten der arabischen Staaten, die wäre auch da grundsätzlich, aber nicht mit so einer Regierung, die tatsächlich hier gegen viele Staaten in der Region Krieg führt und die Palästinensern hier in der Region tatsächlich keine Perspektiven bietet.
Wenn ich dich jetzt so in unserem Gespräch richtig verstehe, dann braucht Netanyahu diesen Krieg gegen den Iran, um kurz- und mittelfristig innenpolitisch auch seinen Machterhalt zu sichern. Hast du eine Einschätzung, geht er damit vielleicht auch Risiken ein?
Benjamin Netanyahus größte Niederlage war sicherlich der 7. Oktober. Also da war er an der Regierung. Da war das Land diesem furchtbaren Angriff aus dem Gazastreifen fast schutzlos ausgeliefert. Wir haben alle im Kopf die vielen Geiseln, die vielen Toten, die es da gab. Und er will das jetzt ummünzen und sagen, nein, wir verändern das Gesicht des Nahen Ostens. Wir sorgen dafür, dass Israel sicherer dasteht als vor dem 7. Oktober. Das Größte, was er da in der Richtung tun kann, ist der Krieg gegen den Iran. Wenn er jetzt vor der Wahl es geschafft hat, den Iran so weit zu schwächen, dass er keine Bedrohung mehr für Israel ist, auf längere Sicht, dann ist das etwas, was die Menschen hier in Israel auf jeden Fall gutieren werden. Das sieht man auch daran, die Zustimmung zu diesem Krieg in der Bevölkerung ist groß. Es gab eine Umfrage, 81% der Menschen hier in Israel sind dafür, dass es diesen Krieg gibt. Und das sieht man hier auch an der Opposition. Die Opposition ist total dahinter, ist ganz klar d'accord mit dem, was die Regierung macht. Also innenpolitisch hat Netanyahu jetzt Oberwasser und natürlich wird ihm das nützen. Und es kann auch sein, dass der ursprüngliche Zeitplan, April bis Juni sollte der Krieg eigentlich geführt werden, dass der auch mit Blick auf die mögliche Neuwahl oder die Wahl hier, die eigentlich im Herbst stattfinden soll, tatsächlich gewählt war. Es gibt jetzt hier in Israel tatsächlich Berichte und Gerüchte, diese Wahl könnte möglicherweise vorgezogen werden, also möglicherweise könnte schon Ende Juni gewählt werden, ein bisschen früher als eigentlich geplant. Und der Verdacht ist, wenn das so kommt, dass Netanyahu natürlich da auch diesen Effekt hier mitnehmen will.
Nach allem, was du uns jetzt geschildert hast, wird klar, dass Benjamin Netanyahu zusammen mit den USA den Nahen und Mittleren Osten nachhaltig verändern wird. Wie denkst du, wird seine Bilanz ausfallen?
Ich glaube, wenn man das kurzfristig sieht und wenn man es militärisch sieht aus israelischer Sicht, dann ist die Bilanz natürlich eine positive. Das kann man gar nicht anders sagen. Also die Hamas ist total geschwächt. Die Hisbollah wird jetzt gerade zerbombt im Libanon. Der Iran verliert gerade große Teile seiner militärischen Kapazitäten. Militärisch, aus Sicherheitsaspekten gesehen, ist das ein Fortschritt. Politisch kann das für Israel, glaube ich, wirklich gefährlich werden, indem halt man hier in den Staaten, in der Region weniger Verbündete hat, indem Israel immer weiter isoliert wird. Und es gibt eine große weitere Gefahr. Israel hat sich jetzt in diesem Krieg tatsächlich sehr, sehr den USA ausgeliefert. Ohne die USA könnte Israel diese Kriege nicht führen und ohne die Hilfe der USA. Und das ist mit einem Donald Trump, der sehr erratisch ist und heute das eine sagt und morgen das andere, natürlich gefährlich. Israel hat eine sehr, sehr starke Militärmacht und die modernste Technik und ist hier mit Abstand das mächtigste Militär in der Region. Aber natürlich ist Israel klein und dann auch tatsächlich bedroht. Und wenn es diesen wichtigen Verbündeten verliert, weil Donald Trump zum Beispiel jetzt den Eindruck bekommt, oh je, dieser Krieg, den wir jetzt gegen den Iran führen, der hat dann am Ende doch zu große Kosten. Und Netanyahu, Israels Regierungschef, hat mich da in eine Situation reingebracht, die mir auch schadet. Donald Trump hat ja auch die Midterm-Elections jetzt im Herbst und da geht es auch um seine Mehrheiten in den USA. Dann könnte tatsächlich Trump das Interesse an Israel und an Netanyahu verlieren und das wäre dann natürlich eine große Gefahr für Israel.
Jan, bis hierhin danke ich dir erstmal für deine Analyse und ja, liebe Grüße nach Tel Aviv und pass auf euch auf.
Wir haben es geschafft ohne Alarm, sehr gut. Bis bald.
Die Situation in Iran kann sich gerade jederzeit verändern. Jan Christoph und seine KollegInnen aus dem Studio Tel Aviv halten euch mit den neuesten Entwicklungen auf tagesschau.de und regelmäßig auch hier bei FKM auf dem Laufenden. Redaktionsschluss dieser Folge war Dienstag um 20 Uhr.
Morgen geht es bei FKM um den kanadischen Premierminister Mark Carney. Wir schauen, wie der gerade für sein Land austestet, wie viel Unabhängigkeit von den USA möglich ist und inwiefern dieser Carney so etwas werden könnte wie der neue Anführer der freien Welt. Autor dieser Folge ist Marc Stockinger. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Laura Picerno, Ruth-Maria Ostermann und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, wir hören uns morgen wieder. Und dann haben wir noch diesen Hörtipp für euch. Der NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien blickt auf die aktuellen militärischen Konflikte. Die Hosts sprechen mit ARD-Reportern in der ganzen Welt, ordnen ein, liefern Hintergründe. Welche Rolle spielen Drohnen im Krieg? Wo ist Europa bereits von einem hybriden Krieg betroffen? Wie kann Deutschland sich vor Gefahren schützen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben im Podcast Militärhistoriker und Sicherheitsexpertinnen. Hört gerne rein, zum Beispiel in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link bekommt ihr bei uns in den Shownotes.